Die Radio Wissen. Update.
Von den jetzigen Kandidaten kann ich keinen wählen. Wenn es einen guten gäbe, könnte ich wählen gehen, aber so? Ich sehe keinen, also gehe ich wohl nicht hin. Ich erwarte, dass es Veränderungen gibt. Falls nicht, könnte sich die Situation im Herbst weiter zuspitzen. Und das bedeutet, dass man das Machtsystem total umbauen muss.
Es ist Wahl in der Ukraine und keiner geht hin. Eigentlich hoffen die Regierungen Kiew und Staats- und Regierungschefs weltweit, dass die Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag die Lage entspannt und endlich klar wird, was die Menschen im Land wirklich wollen. Die Vorbereitungen laufen, aber es sieht nicht so aus, als könnte die Wahl auch nur eines der drängenden Probleme lösen, falls sie überhaupt stattfindet. Darum geht's im Update mit Sophie Stiegler.
Update.
Alle sind sich einig, dass die Ukraine am Sonntag ihre Stimme abgeben, ist ungemein wichtig dafür, wie sich die Lage in der Ukraine weiterentwickeln wird. Aber ob die Wahl überhaupt im ganzen Land stattfinden kann, ist mehr als unsicher. Prorussische Gruppen in Lugansk und Donetsk wollen das zumindest in den von ihnen kontrollierten Gebieten verhindern. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Wahl schon jetzt in Frage gestellt. Es sei schwer, Beziehungen zu einer Führung aufzubauen, die an die Macht komme, während im Osten gekämpft wird. Die ukrainische Regierung gibt sich trotz allem zuversichtlich. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Pavlo Klimkin, sagte im Deutschlandradio Kultur:
Wir schätzen im Moment, dass vielleicht so einige Wahllokale im Südosten da nicht so richtig funktionieren, aber grundsätzlich sollte auch im Südosten gut laufen. Wir haben zwar die Lage nicht unter Kontrolle in einigen Städten wie Slawiansk, aber das ist eine Ausnahme.
Für die Sicherheit während der Wahl hat das Innenministerium 55.000 Polizisten und 20.000 Freiwillige rekrutiert. Sie sollen vermutete Aggressionen von Russland und den Separatisten verhindern oder eindämmen. Die USA haben schon mal mit weiteren Sanktionen gedroht. Falls sich Russland einmischt, müsste das Land einen noch höheren Preis zahlen. Tatsächlich fehlt es aber vielleicht nicht an Sicherheitskräften, sondern an anderer Stelle. Viktoria Nabokova, die Leiterin der Wahlkommission in Lugansk, beklagt:
Ich weiß nicht, wie die Wahlbeteiligung sein wird, aber wir haben hier 12 Leute in der Wahlkommission und das ist zu wenig. Wenn 3 von ihnen zu den Menschen rausfahren, die zu Hause abstimmen wollen, bleiben im Wahllokal 9 Mann. Das ist keine arbeitsfähige Gruppe.
Während im Osten weiter von Gefechten berichtet wird, trifft sich im Süden der Ukraine einmal wieder der sogenannte Runde Tisch. In der Stadt Nikolajew, nahe der Halbinsel Krim, besprechen Regierungspolitiker, ehemalige Präsidenten, Vertreter aus Wirtschaft und Kultur und auch einige proeuropäische Politiker aus dem Osten der Ukraine, wie es weitergehen soll. Von den Separatisten war wieder keiner eingeladen. Nicht, dass einer kommen würde.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der runde Tisch und die bevorstehenden Wahlen in der Ukraine sind auch Gesprächsthema in den sozialen Netzwerken. Mavo kritisiert den runden Tisch auf tagesschau.de. Wenn in einer Wohnungseigentumsanlage eine Versammlung einberufen wird, sind alle Eigentümer einzuladen. Werden Querulanten und Co. nicht eingeladen, was gegebenenfalls verständlich wäre, sind getroffene Beschlüsse von Beginn an hinfällig, weil rechtsungültig getroffen. Auf Spiegel Online kommentiert Hai Nun die Kritik Russlands am Wahltermin. Putin ist ein schlimmer Heuchler. Das Referendum erfolgte im Beisein von Maschinengewehren. Er akzeptierte es. Eine demokratische Wahl wird schon im Vorfeld abgelehnt. Na toll, was jetzt, ihr P-Versteher? Andreas HX pflichtet ihm bei. Erst stiftet Putin über Monate Unruhe mit zig Toten in der Ukraine und jetzt bemängelt er, dass die Ukraine zu Zeiten einer Krise Wahlen durchführt. Der Termin war lange bekannt und Russland hat stetig auf dieses Szenario hingearbeitet. Putin gehört international geächtet.
Was sonst noch wichtig war?
Wahlen ja oder nein, das ist auch in Thailand ein Streitthema. Proteste für und gegen die Regierung haben Gewalt und Chaos im Land verbreitet. Seit gestern gilt das Kriegsrecht. Trotz Schützen, Panzer und Soldaten in den Straßen läuft der Alltag weiter. Manche sind sogar froh, dass wenigstens irgendjemand für Ordnung sorgt.
Ich bin glücklich. Als ich die Soldaten gesehen habe, fühlte ich mich wie im Himmel. Wir sind jetzt sicher, keine Bomben und Explosionen mehr. Wir sind doch alle Thais.
Die Armee hat mit der Verhängung des Kriegsrechts die Kontrolle übernommen. Jetzt muss sie auch sagen, wo es langgehen soll. Erster Schritt natürlich ein runder Tisch. Korrespondent Udo Schmidt hat die Gespräche heute verfolgt.
General Prayuchan Ocha hatte alle an einen Tisch gebeten. Ab heute macht er ernst mit seiner Ankündigung, eine politische Lösung der Krise geradezu erzwingen zu wollen. Regierung und Opposition nehmen teil an den Gesprächen, aber vor allem auch die Anführer der verfeindeten Lager auf der Straße. Yatoporn Prompan vertritt die regierungsnahen Rothemden. Sutep Tuksuban ist von den Barrikaden der Regierungsgegner gestiegen und saß mit Yatoporn in einem Raum, so weit entfernt wie möglich zwar, trotzdem ist schon das auch ein Erfolg.
Mehr Erfolg gab es aber nicht. Keine Seite wollte versprechen, mit ihren Protesten aufzuhören. Auch was Reformen in der Politik angeht und bei der Frage, ob es, wie die Regierung will, Anfang August Wahlen geben soll, da gab es keine neuen Ergebnisse. Der Korrespondent Niumal Ghosh in Thailand erklärt, warum die Opposition von Sutep gegen Wahlen ist.
The anti-government leader Sutep Toksaban, who is trying to create a power vacuum.
Der Führer der Opposition Sutep versucht, ein Machtvakuum zu erringen, und das wird er weiter versuchen. Es gibt keinen legalen Weg, die Regierung zu stürzen, daher der anhaltende Kampf. Gibt es Wahlen, dann verliert die Opposition.
Schon im Februar hat es eigentlich Wahlen in Thailand gegeben, die wurden aber annulliert. Regierungsgegner hatten Wahllokale blockiert, nicht überall konnten die Menschen ihre Stimme abgeben. Alles spricht dafür, dass sie auch versuchen werden, die nächste Wahl zu stören, falls ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Die Opposition mit Sutep an der Spitze lässt sich vom Kriegsrecht nicht beeindrucken.
Wir werden unsere Aufgabe weiterführen, um einen Premierminister des Volkes zu bekommen, eine Regierung des Volkes.
Das Militär verhält sich bisher zurückhaltend. Offiziell gab es keinen Putsch. Die Regierung ist weiter im Amt. Die Armee muss aber gar nicht putschen. Sie hält auch so alle Fäden in der Hand. Für morgen hat sie wieder zu Gesprächen eingeladen. In Libyen verliert die Regierung weiter an Einfluss. Seit ein paar Tagen bekämpft ein ehemaliger General auf eigene Faust Islamisten, und zwar ohne offiziellen Befehl. Viele Soldaten sind schon zu ihm übergelaufen. Heute hat sich auch der Chef der libyschen Luftwaffe angeschlossen. Es gab Berichte, wonach sogar der Innenminister die Seiten gewechselt hat. Der hat das mittlerweile aber dementiert. Bei den Kämpfen des Ex-Generals gegen die Islamisten sind in den letzten Tagen schon mehr als 70 Menschen getötet worden. Seine Anhänger bejubeln, dass er gegen islamistische Extremisten vorgeht. Andere fürchten, dass er sich damit selbst an die Macht bringen will. In Nigeria folgt ein Anschlag auf den anderen. Gestern waren bei einem Doppelanschlag im Landesinnern viele Menschen getötet worden. In der Nacht haben Kämpfer der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram zwei Dörfer überfallen und mehr als 20 Menschen getötet. Nach dem Anschlag gestern gehen die Behörden laut Zeitungsinformationen inzwischen von 200 Toten aus. In der Stadt Jos waren zwei Bomben explodiert. Ein Augenzeuge beschreibt die Lage.
Wir haben die erste Explosion gehört, erzählt ein Augenzeuge. Dann sind wir auf den Platz gerannt und wir haben viele, viele Leichen gesehen.
Boko Haram hat sich noch nicht zu dem Anschlag bekannt, aber sie gilt als verantwortlich. Die Stadt Jos liegt genau dort, wo der christlich geprägte Süden Nigerias auf den muslimischen Norden trifft, wo Boko Haram einen muslimischen Gottesstaat ausrufen will. Die USA haben die Gruppe als Terrororganisation eingestuft. Dass der UNO-Sicherheitsrat das Gleiche tut, dafür setzt sich die nigerianische Regierung ein.
Was noch wichtig wird.
Nicht für uns in Deutschland, aber für andere EU-Länder geht morgen die Europawahl los. Den Anfang machen die Briten und Niederländer. Bis zum Sonntag dürfen dann rund 400 Millionen Wahlberechtigte die neuen Abgeordneten im Europaparlament bestimmen. In den meisten Ländern findet die Wahl aber wie bei uns erst am Sonntag statt. Die Atommüllendlagerkommission trifft sich morgen zum ersten Mal in Berlin. Sie soll bis 2016 die Grundlagen für die Suche nach einem Endlager erarbeiten. Der UNO-Sicherheitsrat entscheidet morgen über einen Resolutionsentwurf zu Syrien. Darin schlagen rund 60 UNO-Mitgliedstaaten vor, dass Kriegsverbrecher in dem Land vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt werden. Russland hat aber schon sein Veto angekündigt. Ohne die Resolution darf der Strafgerichtshof nicht aktiv werden.
Und sonst in der Welt?
Ägyptens Ex-Präsident Hosni Mubarak ist wegen Korruption zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Auch seine beiden Söhne müssen ins Gefängnis. Die Mubaraks sollen 13,5 Millionen Euro veruntreut haben, die eigentlich für den Unterhalt der Präsidentenpaläste gedacht waren. Sie müssen das Geld jetzt zurückzahlen, eine Geldstrafe kommt noch obendrauf. Hosni Mubarak will sich gegen das Urteil wehren, sein Anwalt will Berufung einlegen. Gegen Mubarak laufen noch mehr Prozesse. Er muss sich auch in einem neuen Verfahren wegen seiner Rolle während des Aufstands 2011 verantworten. Damals wurden mehr als 900 Demonstranten getötet. Zuerst war Mubarak deswegen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde mittlerweile aufgehoben. Jetzt droht ihm die Todesstrafe. Sie haben zu Pharrell Williams' Song Happy getanzt und gesungen und ein Video davon ins Internet gestellt. Dafür sind sie jetzt von der Polizei im Iran festgenommen worden. Drei Männer und drei unverschleierte Frauen hatten den Clip von sich gedreht. Die Ermittler im Iran finden, dass das gegen die öffentliche Sittsamkeit verstößt und bezeichneten das Video als vulgär. Das Internet wird im Iran streng überwacht. Das islamische Recht dort sieht vor, dass Frauen in der Öffentlichkeit von Kopf bis Fuß verschleiert sein müssen. Jahrzehntelang wurde verhandelt, jetzt haben sich Russland und China geeinigt. Russland wird China 30 Jahre lang mit Gas versorgen, über den Staatskonzern Gazprom. Laut dem Konzern zahlt China dafür insgesamt fast 300 Milliarden Euro. Der Vertrag wurde sehr lange vorbereitet. Die chinesische Regierung war lange nicht mit dem Preis einverstanden. Für Russland ist das Gasabkommen mit China gerade in der aktuellen politischen Situation sehr wichtig. Wegen der Ukraine-Krise wollen viele Staaten in Europa bei der Energie nicht mehr von Russland abhängig sein und suchen nach Alternativen. Russland sieht sich deswegen nach anderen Käufern um.
Wissensnachrichten. Also zu lange möchte ich eigentlich nicht gerne drüber nachdenken, was so alles für Keime im Alltag lauern. Auf Klobrillen zum Beispiel, Türklinken und auf Flugzeugsitzen. Ablo Afakama von den D-Radio Wissensnachrichten. Da kannst du mir auch was Unappetitliches drüber erzählen, oder?
Genau, denn Wissenschaftler aus den USA haben getestet, wie lange krankheitserregende Bakterien im Flugzeug überleben. Genauer der Darmkeim E. coli und der antibiotikaresistente Keim MRSA. Gerade der ist nicht ohne. Bei Menschen mit schwachem Immunsystem kann er über Wunden oder Infusionen schwere Infektionen verursachen, die im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Symptome wie beispielsweise eine Lungenentzündung auslösen. Gerade dieser Keim hat bei dem Test im Flugzeug aber extrem lange überlebt, und zwar auf der Tasche hinten am Rücksitz. 168 Stunden waren es, also fast eine ganze Woche. Und der Darmkeim E. coli, der hat sich auf der Armlehne besonders wohl gefühlt und da immerhin 96 Stunden überlebt, also 4 Tage. Und E. coli kann beispielsweise Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen.
Also damit muss ich jetzt auch rechnen, wenn ich zum Beispiel so eine Armlehne anfasse oder die Tasche hinten?
Du kannst theoretisch krank werden, aber du musst es nicht. Also in den allermeisten Fällen kommt das Immunsystem mit den Keimen klar und du kannst dich auch schützen, dir zum Beispiel öfter mal die Hände waschen. Grundsätzlich sagen die Forscher, die jetzt alle möglichen Oberflächen im Flugzeug für ihre Studie mit den Keimen bestrichen haben, aber diese Keimbelastung muss nicht sein, also das höhere Ansteckungsrisiko muss nicht sein. Und deshalb fordern sie auch, dass entweder regelmäßig an Bord desinfiziert wird oder dass neue Materialien beim Flugzeugbau eingesetzt werden, die den Bakterien das Überleben schwerer machen. So Stoffe gibt es auch schon, zum Beispiel keimabweisende Lichtschalter. Grundsätzlich ist das Ansteckungsrisiko im Flugzeug nicht höher als beispielsweise im Kino, aber Flugzeuge verbinden natürlich auch Länder miteinander. Wenn da eine Krankheit ausbricht, kann sie so leicht weltweit verbreitet werden. Deshalb muss die Hygiene an Bord höher sein. Bei den Klimaanlagen setzen die Fluggesellschaften deshalb auch Hochleistungsfilter ein, die Pollen, Pilzsporen, Viren oder Bakterien aus der Luft holen.
Unser nächstes Thema, das führt uns indirekt nach Syrien, denn wenn es darum geht, den Einsatz von Chemiewaffen nachzuweisen, dann muss man sich da beeilen?
Genau, denn schon bald sind die Giftstoffe im Boden nicht mehr aufzuspüren. Britische Forscher haben aber jetzt einen Weg gefunden, den Nachweis auch noch Wochen nach dem Einsatz möglich zu machen. Dabei hilft der weiße Senf. Die Pflanze nimmt nämlich bestimmte Nervengifte aus dem Boden auf. Die Abbauprodukte sind nach Angaben der Forscher dann noch mindestens 45 Tage in der Pflanze nachweisbar, länger als im Boden selbst. Für einen Test haben die Wissenschaftler Senfkörner in eine Lösung des Nervengiftes VX gelegt. Das ist mit dem Gas Sarin verwandt und die Senfkörner dann auf Abbauprodukte untersucht. Weil der Senf die Stoffe aus dem Boden aufnimmt, kann er auch helfen, die Erde nach einem Chemiewaffenangriff zu reinigen.
Vor allem viele junge Leute dürften schon mal so eine schmerzhafte Erfahrung gemacht haben, und zwar, wenn sie Opfer von Mobbing im Internet geworden sind. Facebook will dagegen steuern.
Ja, Facebook hat ein neues Portal auf Deutsch eingerichtet. Mobbing stoppen heißt es. Da sollen nicht nur Opfer Hilfe finden, sondern auch Eltern und Lehrer, die von solchen Fällen erfahren. Informationen gibt es aber auch für alle, denen Mobbing vorgeworfen wird. Nach Angaben von Facebook ist das Portal das Ergebnis einer 3-jährigen Kooperation mit Experten für emotionale Intelligenz. In Deutschland unterstützen ClickSafe, Playback Berlin und die Stiftung Digitale Chancen das Projekt. Und der Link, der ist erreichbar unter www.facebook.com und dann /mobbing stoppen in einem Wort.
Vielen Dank, Ablo, für die Infos aus der Luft, quasi aus Syrien und aus dem Netz.
Wetter.
Temperaturen bis 30 Grad gab es heute, also richtiges Sommerwetter. Später kann es im Westen noch das ein oder andere Gewitter geben. Morgen bleibt es im Osten sonnig und trocken. Im Rest von Deutschland sind wieder Wolken und Gewitter angesagt. Zum Teil mit Starkregen, Hagel und starkem Wind. Dabei bleibt es warm. Die Höchstwerte liegen morgen zwischen 23 und 31 Grad. Am wärmsten wird's im Osten.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.